Vor nicht mal einer Woche in unserer Aufnahme sprachen wir noch über eine positive Tendenz und Entwicklung. Gestern verlor der VfB nun in Osnabrück 1:0. Es gibt also wieder viel zu besprechen. Neben mir, Jasmin, sind wieder dabei Jens und als Gast diesmal Noah. Herzlich willkommen euch beide.
Hallo.
Ich grüße euch, hallo.
Okay, bevor wir dann gleich zur Vorstellung von Noah kommen, nochmal ein Hinweis zur VfB Viererkette Live, die am 28.11. stattfindet. Das Thema ist jetzt auch bekannt. Es sind die beiden Präsidentschaftskandidaten Klaus Vogt und Christian Riedmüller bei uns zu Gast, gemeinsam mit dem VfB-Fanpost. Podcast VfB STR, Nachspielzeit und rund um Brustring machen wir das. Die Tickets, die kostenlos waren, waren innerhalb von ein paar Stunden schon vergriffen, aber ihr könnt euch das natürlich dann auch im Nachhinein noch anhören, wenn ihr nicht live vor Ort sein könnt. So, Jens, und jetzt darfst du weitermachen.
Na, dann nur zu dir. Würde ich dich kurz bitten, ein paar Worte zu dir zu sagen und wo du im Internet überall zu finden bist und deine Verbindung zum VfB.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin der Noah, bin 25 und komme ursprünglich aus dem Nordschwarzwald, Altensteig, das liegt im Kreis Calw. Und ja, ich habe im Alter von 7 Jahren mein erstes VfB-Spiel im Gottlieb-Daimler-Stadion damals noch gesehen, bin Jahrgang 94, war 0:3 gegen den 1. FC Köln. Und ja, habe den VfB seit von Kindesbeinen an verfolgt über Meisterschaft, Champions League, verschiedene Trainer bis heute. Und seit 5 Jahren lebe ich jetzt in Berlin. Der Schwabe, der nach Berlin zieht, das kennt man ja, entspreche also dem klassischen Klischee. Und ja, arbeite als Sportredakteur bei t-online.de und bin da unter anderem auch in der zweiten Liga für den Hamburger Sportverein, aber auch für den VfB Stuttgart zuständig. Und ja, leider dadurch, dass ich jetzt hier in Berlin lebe, kann ich nicht allzu viele Spiele in Stuttgart angucken. Also das letzte Spiel, das ich tatsächlich live gesehen habe, war gegen Hertha BSC hier im Olympiastadion. Ein 0:3, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und ja, der VfB ist bei mir immer ein Thema.
Vielen Dank. Dann können wir gleich mal harten Schnitt machen und auf gestriges Spiel zurückkommen. Auswärtsspiel in Osnabrück. Und Noah, vielleicht von dir auch kurze Einschätzung oder kurzer Versuch eines Erklärungsansatzes. Wie konnte man da die Anfangsphase so verschlafen?
Gut, Erklärungsansätze gibt es vielleicht einige. Sicherlich überraschend, sage ich mal. Ich meine, das war jetzt schon der zweite Aufsteiger in der Saison, gegen den der VfB gespielt hat. Und gegen Wien Wiesbaden war es ja ähnlich. Ich glaube, da war es sogar noch eine Minute früher, dass man da ein Gegentor bekommen hat. Es ist jetzt natürlich im Zuge von Borussia Dortmund immer viel von Mentalität die Rede. Da möchte ich jetzt nicht zu reden kommen. Es ist aber... Ja, du sagst erklären. Eigentlich ist es unerklärlich, warum man da nach wenigen Minuten schon mit 1:0 zurückliegt. Klar, Osnabrück hat jetzt lange Zeit nicht mehr gewonnen in der Liga, aber vor allem das Stadion an der Bremer Brücke, also man kennt das ja, ein Aufsteiger gegen einen, also Aufsteiger aus der dritten Liga gegen den Absteiger aus der Bundesliga, der ist dann nochmal besonders motiviert. Also ich denke eigentlich nicht, dass der VfB überrascht gewesen sein müsste von der Gangart Osnabrücks. Und ja, trotzdem ist es so passiert und da Erklärungen zu finden, ist schwierig. Ich weiß nicht, wie würdest du es erklären?
Ja, es ist tatsächlich schwierig, weil du, wenn du dir die ersten Minuten anschaust, ist eigentlich gleich nach dem Anstoß Ballverlust im Mittelfeld, dann muss Karasor gleich das taktische Foul ziehen, da gibt's gleich mal, schenkst du einen Freistoß an Osnabrück her, wo Karasor bei anderen Schiedsrichtern dieses Saison eigentlich gleich gelb gesehen hätte, vermutlich. Und es ist wirklich ein ganz schwieriger Erklärungssatz, wie du in Osnabrück so aus der Kabine rauskommen kannst, also nach zu Spielbeginn, weil du weißt ja, um deine eigene Schwäche gegen Mannschaften, die tief stehen. Und du tust ihnen ja damit eigentlich einen relativ großen Gefallen. Du kommst da so raus, bietest gleich defensiv so viel an, gerätst früh in Rückstand und dann ist es, wie du gesagt hast, ähnliches Muster. Gegen wen hatten wir es ähnlich? Da hat Scheffler sogar noch früher getroffen gehabt. Und es ist halt einfach erstens mal wahnsinnig ärgerlich und Erklärungsansatz ist eigentlich wirklich tatsächlich schwierig zu finden, weil wir auch jetzt die vergangenen zwei Spiele, wenn du die, also vor Osnabrück, wenn du Hamburg nimmst, wenn du Dresden nimmst, da hatten wir genau das noch positiv rausgestellt, dass die Mannschaft eigentlich gleich früh da war. In Hamburg bekommst du in der ersten Minute den Elfmeter vorne. Gegen Dresden bist du gleich präsent, gehst auch früh in Führung. Und jetzt wieder so ein bisschen der Rückfall zu Wien und Kiel, weil du am Anfang dem Gegner eigentlich was hergibst, was dem natürlich wahnsinnig in die Karten spielt. Und wenn du dir vor dem 0-1 die Situation nochmal vor Augen führst, ist es halt eigentlich Wahnsinn. Du aus einem Freistoß am Mittelkreis raus, baut Osnabrück so über die eigene Hälfte auf und uns fehlt völlig die Grundordnung. Also wirklich geistig oder mental irgendwie in den ersten Minuten gar nicht auf dem Platz. Und es darf nicht passieren, ja.
Man kann es ja wenn man es an Person vielleicht festmachen müsste, also Stenzel ist, sag ich mal, viel zu weit eingerückt, ne? Also Schmidt kann da den Ball einfach reinspielen und auch Kempf ist dann in dem Moment auch zu weit weg. Also dieses präsent bei den Gegenspielern sein, das wurde eben da komplett verschlafen und das, was wir gesagt haben, also du spielst als haushoher Favorit, klar, die vergangenen Spiele waren jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber trotzdem kommst du als Favorit nach Osnabrück. Jeder im Stadion ist heiß drauf, den Absteiger, den Bundesligisten zu ärgern, zu schlagen und dann fragt man sich dann, okay, hat das die Spieler wirklich überrascht in dem Moment? Oder was genau war da der Grund, weswegen eben die Abstände dann so weit waren? Und war für mich persönlich tatsächlich überraschend. Ich weiß nicht, Jasmin, wie hast du generell die Anfangsphase gesehen, die ersten 10 Minuten?
Ja, ziemlich ähnlich. Also ich habe es eigentlich nicht glauben können, weil man hatte, wie ihr schon gesagt habt, das gesehen, dass man das nicht unbedingt gut weitergeht, wenn man ein frühes Gegentor bekommt oder die Mannschaft irgendwie auch ein bisschen in sich zusammenfällt. Was ich mir eher danach mir Gedanken mache, wie würde das Spiel aussehen, wenn man nicht in den ersten paar Minuten das Gegentor bekommen würde? Denkt ihr, dass es dann einfach ein komplett anderes Spiel wird?
Ja, das auf jeden Fall. Ich denke da, also die Parallele bietet sich jetzt einfach an, ne? Wenn du an das Spiel gegen Wien Wiesbaden zurückdenkst. Da hat man ja sogar es geschafft, wenige Minuten nach dem 0-1 Rückstand den Ausgleich zu erzielen. Wiederum wenige Minuten später das 1-2. Es war dann eigentlich, also für Osnabrück hätte es perfekter nicht laufen können. Also es war ganz klar, also so ein früher Start, so ein toller Start gegen Stuttgart bedeutet, okay, Osnabrück kann sich zurückziehen und Stuttgart muss anrennen. Und dann hast du eben das, was du in dieser Saison schon häufig gesehen hast, wahnsinnig viel Ballbesitz, auch in der Anfangsphase und die Innenverteidiger rücken raus. Und das hat Osnabrück auch dem Platz zum Konter gegeben. Also sie haben es nicht besonders gut ausgespielt, aber du hattest dann wieder diese gleiche Situation, dass Osnabrück nichts machen musste. Also das Heft des Handelns quasi lag beim VfB. Und wenn wir jetzt nochmal auf die erste Viertelstunde zu sprechen kommen, da waren dann einfach auch zu viele Abspielfehler drin, als dass man irgendwie zu vielen Torchancen hätte kommen können. Und wenn man das Spiel einfach lange hätte offen halten können, dann wäre vielleicht Osnabrück selber ein bisschen rausgekommen und Stuttgart hätte da wäre auch einfacher zu Chancen gekommen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe tendenziell den VfB auswärts immer ein bisschen besser gesehen als zu Hause in der Saison, beziehungsweise ich hatte immer das Gefühl, auswärts tun sie sich eigentlich leichter.
Ja, du sagst, VfB musste etwas tun. Also klar, sie hatten dann immer noch Ballbesitz, aber nach vorne ging ja eigentlich gar nichts. Also ich hatte mir irgendwann zwischen 25 und 30 Minuten mal den Titz gemacht, keine Torchance in den ersten 30 Minuten. Okay, dann hat in der 28. Minute Askasiba noch aufs Tor geschossen mit der ersten Chance, aber bis dahin einfach gar nichts. Und das war ja eigentlich schon eher immer noch die Stärke.
Clement hatte in der 20. glaube ich noch aus zentraler Position eigentlich eine ziemlich gute Möglichkeit. Okay. Aber du hast recht, also bis auf die Aktion war in der ersten halben Stunde tatsächlich wenig los, ja.
Und das war eigentlich doch immer, was der VfB trotzdem noch geschafft hat. Klar gingen die Bälle dann mal irgendwo neben das Tor an die Latte, aber man kam eben vors Tor. Und jetzt außer Clement hatte ich jetzt da nicht mehr im Kopf, aber auch Akasiba war da eigentlich ja gar nichts los oder irgendwie die Versuche. Es waren so ein bisschen Bemühungen da, aber irgendwie zusammen hat es die Mannschaft dann auch nicht geschafft, irgendwie eine Spielidee zu entwickeln und zu spielen. Und es war eben bis auf Badstuber auch die gleiche Mannschaft. Also man könnte es nicht irgendwie sagen, es liegt an Person X oder Person Y, die neu dazugekommen ist oder sich verletzt hat oder eine Sperre bekommen hat. Es war die gleiche Mannschaft, die da gewonnen hat und gut gespielt hat und eine positive Tendenz zu sehen war. Und das kann ich irgendwie nicht verstehen.
Was halt auch so ein bisschen bedenklich war, gerade in der ersten halben Stunde hast du ja im vorderen Drittel eigentlich eine Fehlpassquote von gefühlt 60-70%, überspitzt gesagt. Das spielt natürlich dann auch Osnabrück wahnsinnig in die Karten. Die haben das Zentrum verdichtet. Das, was eben fast 80% der Mannschaften gegen den VfB machen. Und jetzt die dritte Mannschaft mit Osnabrück eben erfolgreich. Und das ist so ein bisschen das Erschreckende an der ganzen Situation, dass du halt irgendwie aus diesem Wehenspiel, aus diesem Kielspiel die Lerneffekte doch begrenzt sind, weil du jetzt wieder ein Spiel nach ähnlichem Muster hattest. Und also wie gesagt, gerade die erste halbe Stunde, sowohl was Mangala angeht, auch Clement, eigentlich alle Spieler im Mittelfeld waren, sage ich mal, sehr limitiert in ihrem Passspiel. Und da waren so viele Abspielfehler dabei und damit holst du natürlich oder schaffst du bei Osnabrück immer mehr Zutrauen natürlich in die eigene Defensivleistung, wenn du merkst, wir lassen eigentlich nichts zu, weil in der ersten Halbzeit musst du sagen, ich hatte die Chancen angesprochen, dieser Distanzschuss von Clement, der Abschluss dann von Askasiba nach dem Ballgewinn von González und dann noch die große Möglichkeit von González in der ersten Halbzeit, aber auch nach einem Ballgewinn am eigenen oder am gegnerischen Strafraum, also sowas wirklich herausgespielt, das war dann auch nicht dabei in der ersten Halbzeit und das sollte man eigentlich meinen, dass in dem Kader mehr Qualität ist, um so einen Gegner wie Osnabrück, der jetzt auch in den Wochen davor nicht wirklich Selbstvertrauen gesammelt hat, also das muss man ja auch mal dazu sagen, die haben davor wochenlang nicht mehr gewonnen, die haben zum letzten Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, im September gegen KSC zu Hause gewinnen können und in der Zwischenzeit sehr überschaubare Leistung. Gut, Regensburg jetzt war das Spiel davor, war etwas eine Steigerung dabei. Und es ist halt einfach dann schwierig, wenn du gegen so einen Gegner wieder eine Halbzeit lang quasi kein Mittel findest.
Ja, es ist natürlich auch immer eine Frage der Anspruchshaltung. Also was erwartest du auch vom VfB Stuttgart und was hat der VfB Stuttgart auch selbst für eine Anspruchshaltung an sich selbst? Und du kommst da eben hin und klar, man kann sagen, Stuttgart hat Osnabrück dominiert, aber in welcher Art und Weise ist dann eben die Frage. Und letzten Endes kommt es ja schon drauf an, wie du im letzten offensiven Drittel agierst. Und da kann 75, 80, da kann 95% Ballbesitz stehen. Wenn du den nicht in irgendeiner Form ummünzen kannst in gefährliche Aktion, dann bringt es dir de facto nichts. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es zum einen eben ein bisschen behäbig war und sobald der VfB dann versucht hat, mal ein bisschen schneller zu kombinieren, natürlich, es gab wenig Raum, Osnabrück stand sehr tief, aber wenn Stuttgart versucht hat, schneller zu kombinieren, dann wirkte es auf mich ein bisschen hektisch und wenn dann vielleicht mal eine Kombination geklappt hat, war es dann eher so, dass ich dachte, na gut, das war jetzt vielleicht ein Zufallskonstrukt, jetzt hat es geklappt, in den meisten Fällen klappt es eben nicht und die von euch angesprochenen Abspielfehler kommen dann dazu, ihr habt es angesprochen, Osnabrück bekommt dann noch mehr Vertrauen in die eigene Leistung und was ich dann noch gegen Ende der ersten Halbzeit so dachte, war, dass du das Gefühl hattest, trotz des Drucks, den der VfB mit dem Ballbesitzspiel entwickelt hat, ist er eben kaum gefährlich geworden, in was Abschlüsse angeht. Auf der anderen Seite hattest du aber das Gefühl, sobald Osnabrück dann mal einen Konter ansetzt oder in eine Umschaltsituation kommt, dann wird es sofort gefährlich. Ich meine, klar, ist auch logisch, ne? Wenn du sehr offensiv spielst oder sehr offensiv stehst, dann hat der Gegner Räume. Aber so diese krassen Gegensätze eben, selbst eigentlich offensiv sein Spiel zu machen, aber einfach nichts daraus kreieren können oder sehr wenig. Und auf der anderen Seite eben sehr anfällig sein für Konter. Also ich weiß nicht, wie habt ihr die Konterabsicherung heute gesehen, gestern gesehen? War das für euch eher, sag ich mal, die Unfähigkeit von Osnabrück, das auszuspielen? Oder wie habt ihr das gesehen?
Das muss sag ich mal, bin ich ein Stück weit bei dir. Es ist halt so ein Grundgefühl, dass du auch in Osnabrück wieder hattest, sobald der Gegner mal Tempo aufnimmt, dann wirkt es immer gleich alles sehr fragil da hinten. Mhm. Und ja, die Konterabsicherung, die ist natürlich dadurch, dass auch in dem System, das Walter da spielen lassen will, gerade die Innenverteidiger wie Kempf, der rückt ja teilweise sehr weit hoch und auch Stenzel oder Castro stehen dann ziemlich weit offen. Und dann hast du natürlich hinten die Konterabsicherung, das ist ein großes Problem. Das haben wir jetzt schon öfters in dieser Saison mitbekommen. In Osnabrück war es wieder ähnlich. Wie gesagt, sowohl in der Anfangsphase, aber es hat sich eigentlich durch das ganze Spiel durchgezogen, dass du immer wieder das Gefühl hast, sobald dann Osnabrück mit den Mitteln, die sie haben, sobald sie eben ins Tempo kommen, wird's relativ schnell sehr gefährlich.
Und dann sind es auch wieder individuelle Sachen teilweise und eben einfach ist die komplette Situation, wo die mit jeder gelungenen Situation mehr Selbstvertrauen bekommen. Das ist für die eben eins der Highlight-Spiele der Saison. Das kennen wir noch ähnlich von der letzten Zweitligasaison. Die stellen sich hinten rein, kennen jetzt auch so langsam eher das System vom VfB und nutzen das aus. Und da muss halt der VfB schauen, wie sie das zum einen lösen, aber zum anderen eben auch das eigene Spiel dann nach vorne bringen, dass es eben nicht so die Anfangsphase nochmal gibt, wie jetzt in dem Spiel. Weil man hat ja schon gesehen diese Saison, dass sie es besser können und so jetzt einfach nicht umgesetzt haben auch.
Ja, und die Frage ist eben also, wir wissen ja alle so, wie Walter auch spielen lassen will und wir haben auch gesehen, es gab mitten in der ersten Halbzeit eine Szene, wo Osnabrück auch früh gepresst hat, also klar, grundsätzlich standen sie eher defensiv, aber da haben sie die VfB-Verteidigung auch angelaufen, ich weiß jetzt nicht, ob es Kempf oder Bartstuber war und es war ja nicht nur so, dass in der Offensive bei den Kombinationen dann Stockfehler oder Passfehler dabei waren, sondern eben auch, als versucht wurde, defensiv rauszuspielen. Also es hat von Osnabrück schon oft gereicht, dass die VfB-Verteidiger attackiert worden sind. Und da wurden dann auch schon die Bälle viel zu einfach verloren. Und dann, wenn du das jetzt, sage ich mal, auf alle Spiele der Saison betrachtest, wenn du eine spielerische Lösung finden möchtest, dann musst du dich natürlich fragen, sage ich mal jetzt ganz pauschal gesagt, hat die Mannschaft die Qualität, diese spielerischen Lösungen immer und immer und immer und wieder zu finden? Inwieweit verbessert sich das im Laufe einer Saison? Also wir haben jetzt der 13. Spieltag war das? Ja, genau. Und inwieweit wird das wirklich kontinuierlich besser? Inwieweit siehst du eine Entwicklung? Oder inwieweit siehst du diese Entwicklung eben nicht? Und inwieweit kannst du das, was du spielen willst, mit den Spielern auch spielen? Und ich glaube, dass es auf jeden Fall für die Mannschaft auch eine anspruchsvolle Spielweise ist.
Ja, du hast natürlich gerade in einem Spiel wie gestern, wenn du dann im zentralen Mittelfeld eben mit Carrasso, mit Mangala, Askasiba, eigentlich drei Spieler hast, die vor allem auch in der ersten Halbzeit, in der zweiten wurde es leicht besser. Sag mal, plakativ gesagt, einen wirklich ganz schwarzen Tag erwischt haben, also weil sowohl Mangala als auch Carrasso, der in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach kurz vor Gelb-Rot stand, also beim anderen Schiedsrichter in dieser Saison, die wir teilweise hatten, hätte der in der ersten Halbzeit aufpassen müssen, weil er dann relativ früh Gelb gesehen hatte, schon vorher ein, zwei taktische Fouls dabei waren und dann danach noch zwei, drei Aktionen, wo ich dann dachte, jetzt muss er so langsam aufpassen, hat sich dann zurückgenommen. Mangala war eigentlich gar nicht zu sehen in der ersten Halbzeit, hat auch bei dem Tor den Freistoß oder vor dem Gegentor den Freistoß verursacht, dann rückt da auch nicht defensiv mit ein auf seiner halbrechten Position. Und gut, was ich da nicht so ganz verstanden habe, der Einzige, der für mich so ein bisschen herausgestochen ist, das falsche Wort, aber der noch auffällig war, das war für mich Clement eigentlich in der ersten Halbzeit, der immer wieder was versucht hatte, der dann zur Pause raus musste. Und dann wird es natürlich auch schwierig, so ein Passspiel wirklich aufzuziehen im Mittelfeld, wenn du die drei Spieler dann auf dem Platz hast, die grundsätzlich, also Kasiba hat seine Probleme im Spiel nach vorne, das hat er jetzt schon einige Male gezeigt, wenn die anderen beiden dann, die zentral spielen oder auf den Halbpositionen im Mittelfeld, wenn die eben auch einen schlechten Tag erwischt haben, dann wird es natürlich auch nicht einfacher. Das ist halt einfach das, was sich so ein bisschen durchzieht, durch die ganze Saison. Du hast natürlich auch viele junge Spieler drin, die immer wieder Schwankungen haben. Das hat man in Osnabrück jetzt auch wieder gesehen. González vorne ist eben noch keiner wie Terodde, der da vorne wie in der letzten Zweitligasaison halt 90% der Großchancen verwertet, sondern der lässt halt auch immer wieder mal welche liegen. Und dann kommt sowas zustande. Und das summiert sich dann alles auf und dann gerade in der ersten Halbzeit kommst du dann halt nicht wirklich auf den grünen Zweig da vorne, weil die ganze Mannschaft irgendwie, also man kann ja eigentlich sagen, es ist niemand wirklich positiv und niemand negativ rausgestochen, weil die ganze Mannschaft gerade in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach nicht wirklich präsent auf dem Platz war.
Ich meine, wir haben ja jetzt hauptsächlich Kritik geäußert, aber wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen das Positive sehen will, auch wenn man jetzt die Chance von Clement aus der 18. Minute nimmt, die große Chance von Askasiba, glaube ich, ein paar Minuten später, wo González eben rübergeschoben hat, und dann nochmal die Chance von González selbst kurz vor der Pause, dann waren das ja drei wirklich hochkarätige Chancen. Und wenn du eine davon nutzt, dann gehst du natürlich mit einer ganz anderen Ausgangslage wieder in die zweite Halbzeit. Und klar, Thema Chancenverwertung ist dann wahrscheinlich wieder ein Thema für sich. Es hat sich dann, vielleicht können wir jetzt auch so ein bisschen schon in die zweite Halbzeit langsam blicken. Also es hat sich ja auch das Thema Druck aufbauen und sich Chancen kreieren, hat sich ja dann in der zweiten Halbzeit, fand ich, deutlich gebessert. Also du hast auf jeden Fall eine Steigerung gesehen. Im Laufe der zweiten Halbzeit, da hattest du dann schon eher eben das Gefühl, okay, jetzt ist der VfB wirklich drauf und dran, gleich den Ausgleich zu erzielen. Der Kopfball von Bartstuber war ja mit da eine der größten Chancen. Ich weiß nicht, 60. Minute circa, glaube ich. Also da waren dann wieder mehr Möglichkeiten da. Dann ist aber die Frage, warum hat es dann am Ende eben doch nicht gereicht? Warum wurde das Tor nicht erzielt? Also das, ich glaube, Sven Mislintat hat es auch nach dem Spiel gesagt, so ja, das ist eigentlich eher ein Kopfproblem, wir machen die Dinger nicht rein. Ich finde aber, das ist dann wiederum zu einfach zu sagen, okay, ja, wir haben doch so viele Chancen und eigentlich müssen wir hier, 3-4-0 gewinnen. Ich glaube, gegen Wien Wiesbaden war es auch so, da waren zwar sehr, sehr viele Chancen da, aber man hat das Spiel dann auch verloren.
Ja, das machen uns die Gegner im Moment, also gerade wenn du jetzt Wien, Kiel und Osnabrück nimmst, so ein bisschen vor, die sind ja alle wahnsinnig effektiv gewesen gegen uns. Eigentlich, da war jede Großchance drin und wir, wie du sagst, das Spiel ist ein ganz anderes. Wenn du in der ersten Halbzeit, González muss eine seiner Chancen nutzen, jetzt ob jetzt in der ersten oder zweiten Halbzeit, Askasiba kommt da gut zum Abschluss, muss eigentlich den Ball zumindest aufs Tor bringen. Das ist natürlich dann auch wahnsinnig ärgerlich in dem Sinn. Und es ist ja so der allgemeine Tenor auch nach dem Spiel gewesen, ob jetzt vom Trainer oder von der Mannschaft. Die Chancen sind da, wir müssen sie nur verwerten. Nur das Problem ist halt, das sagen wir jetzt eigentlich zum dritten oder vierten Mal.
Eigentlich die ganze Saison eher, haben wir schon am ersten Spieltag mit angefangen.
Eigentlich die ganze Saison, das ist halt, du musst es jetzt halt relativ schnell in den Griff bekommen, weil es hilft halt nichts, immer zu sagen, ja gut, wir haben ja mehr Chancen vorne. Wenn du sie halt im Endeffekt nicht verwertest, dann hilft dir das ergebnistechnisch und punktetechnisch nicht weiter. Und dann kommst du nicht wirklich vom Fleck.
Ja, Jasmin, du zuerst. Ja.
Und diesmal hat man jetzt am Ende wirklich auch mit 4 Stürmern es probiert. Also ich hätte nicht geglaubt, dass er wirklich Walter alle 4 Stürmer bringt und die dann bis zum Ende spielen, dann auch nicht wirklich die Tore gemacht haben. Aber die letzten Minuten sah es ja schon dann generell besser aus. Man hat viel nach vorne gespielt und es gab noch mehr Chancen wie die Minuten davor.
Ja, also ich, wenn man sich jetzt so wirklich also Drittel der Saison ist gespielt und wenn man sich jetzt alle Spiele anguckt und so eine Bestandsaufnahme macht, wo steht der VfB, warum steht der VfB da, dann klar könnte man jetzt, also ist die Frage, sieht man es Glas halb voll oder sieht man es Glas halb leer? Ihr erinnert euch vielleicht auch an die Heimspiele gegen St. Pauli und Greuther Fürth zum Beispiel. Die wurden beide knapp gewonnen. Ich glaube, in den ersten 8 Spielen wurden gefühlt alle Spiele mit einem Tor Unterschied gewonnen, die gewonnen wurden. Und auch da muss man sagen, das waren alles Spiele, die komplett auf der Kippe waren. Also dieses Thema Konterabsicherung, das Thema, also Chancenverwertung, sagt ihr, zieht sich durch die Saison und gegen St. Pauli und Fürth, ich erinnere mich, Fürth hatte, glaube ich, 3-mal Aluminium-Schüsse, St. Pauli hatte auch Riesenchancen, also da war es dann auch so, solche Spiele können auch 1-1 ausgehen und dann stehst du in der Tabelle nicht auf Platz 3 wie jetzt, sondern dann stehst du eben vielleicht eher auf Platz 6 oder 7 und dann spiegelt sich das tabellarisch auch noch ein bisschen weiter oder auch gegen Dresden. Der Sieg gegen Dresden war verdient letzte Woche auf jeden Fall, aber es war ein Spiel, das so war meine Gefühlslage, ihr könnt mir da gerne widersprechen, das einfach auch hätte kippen können. Ne? Also wenn es da vielleicht, als den Elfmeter gab für Dresden, wenn es da dann eine rote Karte gibt vielleicht und einen Freistoß und ich glaube, Dresden hatte auch eine 100%ige Chance auf 2-2. Also es sind immer so Spiele, wo du sagst, die können in die Richtung kippen, die können auch in die Richtung kippen. Und das hat Jens eben angesprochen, das zeugt eben von einem etwas fragilen Gebilde. Und die Frage ist, wann in der Saison stabilisiert sich die Mannschaft. Es ist eine junge Mannschaft, aber dauert das einfach noch ein bisschen? Ist das eben so ein Prozess oder sagt man, okay, man muss da vielleicht eher ein paar Veränderungen auch innerhalb der Mannschaft machen? Wie seht ihr das?
Ja, was es dir auf jeden Fall recht gibt, wenn du das Ganze überspitzt sagen willst, musst du eigentlich eine Zwischenbilanz ziehen. Das erste Spiel gegen Hannover, das war tatsächlich vermeintlich richtig überzeugend. Da hattest du das Eigentor zwar, aber ansonsten hast du da relativ wenig zugelassen. Die anderen Spiele, wie du gerade richtig gesagt hast, sind eigentlich immer auf der Kippe. Jetzt kann man sich die Frage stellen, liegt es am Trainer, liegt es an der Mannschaft, liegt es an, gerade zu Saisonbeginn, an vielen Wechseln, an Verletzungen. Du hast jetzt auch zum Beispiel die Davi, der seit einigen Wochen fehlt, der für mich auch merklich fehlt, gerade in der zweiten Liga, weil er da halt einfach Qualitäten einbringt, die sonst vielleicht niemand auf dem Platz hat. Und da hattest du natürlich zu Saisonbeginn viele enge Spiele, die du eigentlich immer für dich entschieden hast. St. Pauli gewinnst du in der Nachspielzeit. Gegen Fürth, wie du gesagt hast, das Spiel kann auch kippen. Auch Dresden letzte Woche, wenn die ihre Doppelchance in der zweiten Halbzeit nutzen, die 200%igen, wenn Kobel da nicht so gut reagiert, kassierst du das 2-2. Also es ist immer alles so auf der Kippe. Jetzt kann man einerseits sagen, wenn man sich die letzte Zweitligasaison anguckt, vor 3 Jahren, da war es ähnlich. Da hattest du eigentlich auch, wenn du so in der Rückschau anschaust, viele Spiele, wo du glücklich gewonnen hast, wo du vielleicht einfach aufgrund von individueller Qualität am Ende gewonnen hast. Im Moment kommt die Diskussion natürlich noch stärker auf, weil du im Moment eigentlich die Ergebnisse nicht lieferst. Fußball ist halt dann immer noch ein Ergebnissport. Solange du am Ende die Spiele gewinnst, dann kannst du damit das Umfeld und alle drumherum ein Stück weit beruhigen. Im Moment funktioniert das eben nicht mehr, weil du jetzt zum dritten Mal verloren hast innerhalb kürzester Zeit, beziehungsweise zum vierten Mal. Und ja, du musst, was mir merklich fehlt in der Mannschaft, das ist so ein Plan B auch, den du taktisch wählen könntest, weil du hast kaum wirkliche Flügelspieler im Kader und damit beraubst du dich so ein bisschen einer Option, die auch den Gegner vor eine andere Herausforderung stellt, weil du hast jetzt eigentlich zum dritten Mal das gleiche Muster gehabt. Die Gegner verdichten das Zentrum, halten ihre Abstände, stehen kompakt und damit hebelst du uns dann aus. Natürlich ist ein bisschen Glück auch bei den Gegnern dabei, weil wir unsere Chance nicht nutzen. Das ist mal dahingestellt, aber so grundlegend kannst du uns im Moment relativ einfach ausrechnen, obwohl das System ja eigentlich genau das verhindern soll, aber wir haben so diesen, auch im Spiel vielleicht mal dann zu sagen, jetzt bringen wir halt mal jemand wirklich, der auf der offensiven Außenbahn mal das Spiel breit macht. Das hast du im Moment nicht, du hattest gestern wieder mit Askasiba und Mangala auf den Halbpositionen, zwei Spieler, die halt eher auf die defensive 6 oder 8 gehören. Und da machst du dich einfach im Moment zu ausrechenbar und das nutzen die Gegner im Moment gnadenlos aus. Und wir finden einfach aktuell keine Antworten. Und da ist jetzt wirklich, das sind alle gefragt, weil das Ganze steht natürlich auch so ein Stück weit auf der Kippe. Wenn du weiter so agierst, dann können die sportlichen Ziele dann auch in Gefahr geraten.
Ich finde es interessant, dass du die letzte Zweitligasaison ansprichst vor 2 Jahren. Ich würde dir ein bisschen widersprechen, weil ich erinnere mich an, also was die Auswärtsspiele angeht, ja, also sehr viele Last-Minute-Tore unter Wolf. Ich erinnere mich an 3-2 in Bielefeld gegen Ende der Saison, irgendwie 1-1 bei 1860 München. Also da war in ganz vielen Spielen wurde da Last Minute noch gewonnen oder unentschieden gespielt. Aber vor allen Dingen zu Hause wurden da die Spiele weitestgehend souverän mit 2-0, 3-0, 4-0 gewonnen. Gegen Fürth war das eigentlich relativ unproblematisch, gegen Dresden, Karlsruhe. Also da wurden öfters mal diese, ich sag mal, da hat man beruhigter so ein Spiel geguckt. Ne? Also das war natürlich auch dann, das war ein anderer Fußball, klar. Und du hast gesagt, dir fehlt so ein bisschen ein Plan B. Gomez wurde am Ende reingebracht und ne, jetzt haben wir wieder so die Parallele von der Aufstiegssaison unter Hannes Wolf. Viele lange Bälle, Ochsensturm, Ginczek, Terodde. Du hattest vorher auch den Vergleich Terodde-Gonzalez. Terodde hat die Dinger reingemacht, ist ein erfahrener Spieler, der in der zweiten Liga hervorragend funktioniert hat. Das hast du gerade nicht. Und dann bist du auf der einen Seite bei der Qualitätsfrage und auf der anderen Seite eben bei der Spielweise auch. Und ich schätze Tim Walter so ein, dass er, ich weiß nicht, wann kam Gomez gestern rein? In der 80., 82.?
Relativ spät.
Er hat 9 Minuten gespielt, ja. Und hatte 3 Ballkontakte.
Ja. Ja, also das ist dann die Frage, könnte man sich vorstellen, dass Tim Walter schon ab der 60. Minute anfängt, lange Bälle zu spielen? Also verstehe ich mich nicht falsch, ich bin großer Fan davon, die Sachen spielerisch zu lösen. Aber du musst dich fragen, ist es mit der Mannschaft möglich? Also findest du so die Lösung und sagst du, du hältst jetzt daran eben fest und das Problem mit der Chancenverwertung, das wird sich schon einstellen. Und das empfinde ich eben als sehr gefährlich, dass du dann sagst, ja, momentan nutzen wir unsere Chancen nicht, aber das kommt ja. Ja, und was, wenn es nicht kommt? Ne? Also dann geht das so weiter und dann zieht sich das wie ein roter Faden. Und Bielefeld spielt heute, wenn die gewinnen, dann sind die 5 Punkte weg, wenn ich richtig informiert bin. Und dann, der HSV ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Stuttgart wird auch innerhalb der Saison nicht das Image loswerden, dass jeder Verein, der gegen Stuttgart spielt, da wahrscheinlich noch mal ein paar Prozente mehr rausholt. Und ich glaube, insbesondere in Stuttgart, in Hamburg auch nicht, aber insbesondere in Stuttgart, hat ja auch keiner Lust auf Relegation. Aber das ist ja kein, sage ich mal, Szenario, das völlig aus der Welt geschaffen wird. Es gibt viele Leute, mit denen ich spreche, die sagen, ja, der VfB und mit dieser Mannschaft, mit der musst du aufsteigen, wirst du unbedingt aufsteigen, alles so. Die Frage, ist der Kader so bestückt, ist die Mannschaft qualitativ so gut, jetzt Bestandsaufnahme, 13. Spieltag, dass du sagst, diese Mannschaft muss unbedingt aufsteigen? Also ein bisschen als These in den Raum gestellt jetzt.
Also das war ja, ich sag mal, ich wollte noch mal zum Beginn, zweite Liga damals, da ging eben Ochsensturm und viele Sachen waren da auch noch individuelle Leistungen, wo du von einzelnen Spielern hattest, die das dann mal gewonnen haben. Das war jetzt gerade im Silas im letzten Spiel genauso, wenn er jetzt nicht so die Leistung gebracht hätte, individuell, mit der man dann schon mal eine Defensive ausspielen kann von einer anderen Mannschaft, wäre dann das Tor nicht auch noch gefallen. aufgefallen. Und so ist es gerade, müsste man eigentlich erwarten von manchen Spielern, dass sie individuell besser sind oder dass man es darüber lösen kann. Ist die Frage, möchte man es darüber lösen? Das wären dann eben die hohen Bälle. Oder will man es als Mannschaft lösen? Am Ende, wie wir vorhin schon mal hatten, zählen auch dann eben nur die Siege. Und deswegen eigentlich heißt es immer, man müsste mit der Mannschaft wieder aufsteigen, aber mit der Mannschaft hätte der HSV letzte Saison eigentlich auch wieder aufsteigen müssen und haben es nicht geschafft. Und da gab es auch schon andere Mannschaften in der zweiten Liga, die das auch nicht geschafft haben. Und selbst beim VfB das letzte Mal war es auch noch relativ eng und knapp, dann im Frühjahr bis zum Ende hin, wo man noch lange gezittert hat.
Also ich bin ja bis heute der Überzeugung, dass auch wenn es wahrscheinlich ungewollt war, aber dass dann der Ausfall von Carlos Manet und das Zurückgreifen auf Maxim am Ende entscheidenden Anteil daran hatte, dass der VfB aufgestiegen ist, obwohl Maxim über lange Phasen der Saison ja keinerlei Rolle gespielt hat. Aber gut, wir müssen jetzt nicht über die Saison von vor 2 Jahren sprechen.
Wenn du jetzt halt die aktuelle Situation in den Rams, wo ich halt immer so ein bisschen meine Bedenken habe oder meine Zweifel beim VfB, das mag jetzt den vergangenen Jahren geschuldet sein, ist halt, wenn ich dann so, wenn die Aussagen wieder in die Richtung gehen, wir müssen ruhig weiterarbeiten, das ist richtig zum einen. Und jetzt halt auch wieder, das zieht sich jetzt durch die vergangenen Wochen. Wir nutzen eben jetzt gerade unsere Chancen nicht, wenn wir das wieder ändern können und vorne die Chancen eben verwerten, dann geht es quasi wieder von alleine, so nach dem Motto, wir müssen grundsätzlich nichts ändern. Kann man jetzt sagen, ja, wäre jetzt auch Schwachsinn, alles über den Haufen zu werfen, aber so ein bisschen mehr hinterfragen müsste man sich meiner Meinung nach in der aktuellen Situation schon. Ich weiß nicht, wie das intern aussieht, sind wir alle nicht dabei. Ich hoffe, dass da schon akribisch gearbeitet wird, jetzt auch wieder in der kommenden Länderspielpause, weil du jetzt wieder Zeit hast. Aber es ist halt einfach, was ihr so als Problem seht, das setzt sich ja auch irgendwann fest, wenn du da vorne halt dann junge Spieler hast, wie so ein Gonzales. Das hatten wir ja letzte Saison erst erlebt. Die Chancen werden nicht verwertet. Dann kommt eins zum anderen. Dann hast du jetzt das nächste Spiel gegen Karlsruhe. Das ist von, sagen wir mal, fürs Umfeld von großer Bedeutung. Es ist halt alles so die Gefahr, wenn immer so dieser Verweis, was jetzt auch Mislin tat, Walter oder auch verschiedene Spieler nach dem Spiel gestern wieder gesagt hatten, du musst jetzt wieder konsequent arbeiten weiter und eben dafür sorgen, dass die Torchancen wieder verwertet werden. Das sehe ich halt immer so ein bisschen die Potenzial für Gefahr, dass du jetzt halt gerade bis zum Winter vielleicht das nicht so ganz abstellen kannst oder nicht in den Griff bekommst und du brauchst jetzt halt auch wieder, so blöd es klingt, Ergebnisse. Weil, wie du gesagt hast, Bielefeld punktet regelmäßig. Der HSV hat jetzt gestern zwar auch nur 1 Punkt geholt, aber auch die sind, sage ich mal, nicht ganz schlecht drauf im Moment. Und die Gefahr besteht halt schon, dass du so diesen Balanceakt zwischen nachhaltiger Entwicklung und den Ergebnissen, die du halt auch liefern musst, dass du das ein bisschen bis irgendwie zwischendrin hängst und dann am Ende HSV letztes Jahr hat man es gesehen, kann auch relativ schnell dann vorbei sein. Ist zu früh in der Saison, um das jetzt zu attestieren, aber die Situation ist für mich schon gefährlich im Moment, weil du jetzt halt wirklich über einen längeren Zeitraum Spiele gegen wirklich relativ limitierte Gegner hattest, wo du einfach mit deinem Plan A, also mit Passspiel, sage ich mal, bis in den 5-Meter-Raum, nicht wirklich zum gewünschten Ergebnis gekommen bist. Und da muss ich meiner Meinung nach einfach, Mannschaft und Trainer müssen sich da Alternativen überlegen, wie du gegen solche Gegner zurande kommst, weil es ist ja klar, in der Spielvorbereitung 80% der Gegner werden sich die Videos zur Hand nehmen von den Spielen gegen Wien und Kiel und in Osnabrück. Und da hast du quasi die Blaupause, wie du gegen die VfB im Moment agieren musst.
Ja, aber genau das, was du auch angesprochen hast, also dieser Faktor, ja, also ich sag mal so, du gehst da als Favorit in die Partie und du möchtest ja auch beim Gegner einen gewissen Eindruck hinterlassen. Also du möchtest da hingehen und sagen, okay, wir sind der VfB Stuttgart und wir sind die spielbestimmende Mannschaft und wir haben das Sagen hier auf dem Platz. Und dann schaust du auf die Fehlpassquote und das schüchtert eben keinen Gegner ein. Und dann hast du wiederum die Körpersprache der Spieler selbst auf dem Platz und im Gefühl, also im Kopf habe ich einen Förster, der verhältnismäßig oft den Kopf schüttelt. Ich habe einen Holger Badstuber, der verhältnismäßig oft den Kopf schüttelt. So. Also da ist natürlich manchmal ein Kopfschütteln dabei, von wegen, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein, es hat schon wieder nicht geklappt, aber die Spieler merken ja auch selber, dass bestimmte Sachen, die ihnen vielleicht vorgegeben werden, nicht funktionieren, wie es eben geplant war. Und wenn dann diese Zweifel an dem ursprünglichen Plan auch innerhalb der Mannschaft dazukommen, dann ist es, wie du sagst, eben eine sehr gefährliche Situation. Ein großer Plus in der zweiten Liga ist sicherlich, dass die zweite Liga größtenteils aus Mannschaften besteht, die eben viel und oft und gerne Punkte lassen. Ne? Du hast gesehen, der erste FC Köln ist in der vergangenen Saison beispielsweise auch relativ klar und deutlich aufgestiegen, obwohl sie auch eine Schwächephase hatten von mehreren Spielen, die sie nicht haben gewinnen können. Stuttgart ist vor 2 Jahren aufgestiegen, mitunter auch, weil Hannover und Braunschweig selbst immer wieder Punkte gelassen haben. Ne? Also das waren jetzt keine souveränen Aufstiege, wie das vielleicht Hertha BSC geschafft hat. Es wird noch sehr spannend zu sehen sein und insbesondere, dass es gegen vermeintlich schwache oder schwächere Teams in der zweiten Liga im VfB so dermaßen schwerfällt, das sollte schon dann auch zu denken geben und ich sehe es auch so wie du, also dann einfach zu sagen, ja, wir müssen einfach ruhig bleiben und einfach so weitermachen, das ist dann schwierig.
Ja, dann vielleicht so ein bisschen, nachdem wir die aktuelle Situation, ein kleines Fazit, so ein Ausblick. 2 Wochen sind jetzt Zeit bis zum nächsten Partie, dann kommt es zum Derby gegen den KSC. Natürlich gerade für, wie ich es gerade schon gesagt habe, fürs Umfeld natürlich ein Spiel mit relativ großer Bedeutung, kann man vielleicht ein Stück weit Parallelen ziehen, wenn man wieder, hat man jetzt in dieser Aufnahme schon ein paar Mal die letzte Zweitligasaison zur Hand nehmen, da hatte man auch eine Schwächephase in der Rückrunde, 5 Spiele ohne Sieg, dann das Heimspiel gegen den KSC. Damals konnte man dann mit einem Heimsieg so ein bisschen die Situation retten und dann für den Saisonendspurt entsprechend auf den Weg bringen. Sag ich mal so, wie seht ihr es, Chance und Risiko zugleich? Weil eigentlich, wenn du jetzt gegen den KSC noch verlieren solltest, dann sag ich mal, ist die Gefahr da, dass die Stimmung kippt. Mit einem Sieg kannst du sicher erstmal wieder die Stimmung ins Positive drehen.
Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber irgendwie bin ich relativ positiv eingestimmt, wenn ich an das Spiel denke. Also nur, es ist ein Spiel, was man, sag ich mal, vom Umfeld her gewinnen muss. Die Mannschaft will sicherlich jetzt auch nicht mal wieder gewinnen, das sowieso, aber einfach aus der, sag ich mal, ein bisschen Negativspirale rauskommen. Und das Stadion wird brennen. Und von dem her, ja, irgendwoher nehme ich die Hoffnung. Ich weiß es noch nicht, woher. Aber ich bin relativ positiv eingestimmt. Du, Noah?
Ja gut, also beim KSC ist, sage ich mal, ein Trainer an der Seitenlinie, der dafür bekannt ist, dass er insbesondere defensiv eigentlich erfolgreich ist. Also Alois Schwarz ist, sage ich mal, mit relativ destruktivem Fußball auch aufgestiegen. Ich bin da nicht in dem Maße optimistisch wie du, weil eben, wenn man sich diese Spieler, diese Heimspiele in den vergangenen Wochen anguckt, dann war das Schema einfach zu oft zugleich. Und klar, es ist eine Länderspielpause dazwischen und es kann sein, dass da nochmal an ein paar Feinheiten, Stichwort Konterabsicherung, gearbeitet wird. Aber irgendwie im Kopf schwebt da jetzt dann wieder so ein Szenario vor, VfB ist viel im Ballbesitz, versucht anzuschieben, das Stadion ist da und beim KSC steht dann im Sturm einer wie Philipp Hoffmann, der für mich einer der absolut besten Stürmer der Liga ist, auch was seine Abschlussqualitäten angeht, zack, bumm, 0-1. Und dann hast du wieder, sag ich mal, den Salat wie in den Wochen davor. Also ich gehe da sage ich mal, mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel mal abwarten. Also die Länderspielpause wird jetzt, glaube ich, keine Pause in dem Sinne sein, dass man sagt, man erfindet den Fußball aus Stuttgarter Sicht jetzt neu. Ich denke schon, dass da der ähnliche Plan oder der gleiche Plan verfolgt wird. Und wir werden sehen. Entweder geht der dann mal auf und dann werden die Chancen genutzt. Oder wir haben das gleiche Bild und sitzen dann sonntags, montags da und reden dann über die gleichen Probleme, über die wir jetzt schon gesprochen haben.
An der Stelle vielleicht dann auch kurz, wir hatten es jetzt zwar alle nicht gewünscht, sage ich mal so, in dieser Hinrunde oder vielleicht auch nicht erwartet, aber die Diskussionen sind ja auch im Umfeld wieder da. Vielleicht mal kurz eure Einschätzung dazu. Was sagt ihr zum Thema Trainerdiskussion? Zu früh, unnötig? Oder wie schätzt ihr das ein? Noah, vielleicht du ganz kurz.
Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, dass eine Trainerdiskussion fundiert sein muss. Also man soll eine Trainerdiskussion nicht an Ergebnissen festmachen. Klar, diese Automatismen in der Bundesliga kennt man. Du hattest es beim HSV letzte Saison in einer ähnlichen Situation. Der HSV war, glaube ich, ein Punkt hinter Köln. Und es wurde sich dazu entschieden, nicht mehr mit Christian Titz weiterzumachen. Ich sehe da schon so ein bisschen Parallelen auch zwischen Walter und Titz. Unter Titz war, sag ich mal, Pollersbeck als Torhüter, sag ich, der erste Aufbauspieler. Es war ein wahnsinnig offensiver Stil auch. Und da hatte eben die Vereinsführung dann irgendwann nicht mehr das Vertrauen, dass mit Titz der Aufstieg gelingt. Ich schätze jetzt aber Sven Mislintat und auch Thomas Hitzesberger so ein, dass sie Tim Walter weiter das Vertrauen geben. Und dass Walter ja auch, sage ich mal, anders kann oder umstellen kann und dann aus seinen eigenen Fehlern lernen kann, das haben wir ja eben auch im Pokal gesehen. Also wenn du 6-2 in Hamburg verlierst und dann am selben Ort auf einmal 2-1 gewinnst, dann spricht das, denke ich, auf jeden Fall für einen Trainer. Und das ist das, wo ich sage, das kann einen aus VfB-Sicht optimistisch stimmen lassen, dass das auch mit Tim Walter weiter funktioniert. Deswegen finde ich zu dem Zeitpunkt auch jetzt eine Trainerdiskussion auf jeden Fall zu früh. Ich sag mal so, natürlich kann man dann sagen, das ist vielleicht etwas spät, aber mit der Hinrunde, mit Ende der Hinrunde kann man dann Bilanz ziehen und sollte sich die Situation auch tabellarisch so verschlechtert haben, dass man das Gefühl hat, okay, wir laufen wirklich Gefahr, den Aufstieg zu verpassen, dann sollte man sich Gedanken machen, weil die zweite Liga und die Teams in der zweiten Liga sind so inkonstant, dass man selbst, wenn man zur Winterpause 5 Punkte Rückstand hätte auf den zweiten Platz, das immer noch absolut im Bereich des Möglichen ist, aufzusteigen und dann noch vielleicht mit einem anderen Trainer.
Sehe ich absolut auch so. Klar, man gewinnt jetzt nicht jedes Spiel. Ist die Frage auch, mit welcher Erwartungshaltung man rangeht. Generell sieht es noch gut aus. Es erscheint von außen momentan, dass er die Mannschaft erreicht. Ebenfalls siehe eben die beiden Hamburg-Spiele. Und sonst sich auch generell was tut. Gefühlt hat die Mannschaft sich jetzt so langsam gefunden oder hat er eine Startelf gefunden gegen Osnabrück. Hat es nicht wirklich was gebracht, aber generell sind es für mich noch nicht die Anzeichen da, wieso man einen Trainer jetzt entlassen sollte, weil danach kommen dann wieder die ganzen Stimmen, man muss Kontinuität reinbringen und dann schmeißt man einen Trainer jedes halbe Jahr raus. Also ich würde es auch noch eher mit ihm gehen und dann mal schauen, wie es einfach weiter ist. Irgendwann gibt es vielleicht einen Zeitpunkt, aber so würde man auch nie Kontinuität reinbekommen, weil dann hast du wieder einen Trainer, der nicht mit allen Spielern nicht zurechtkommt oder nichts anfangen kann und dann fangen wir die ganze Spirale wieder von vorne an, die wir schon x-mal durchgezogen haben in Stuttgart.
Und wie gesagt, du musst halt, also ich würde euch da beipflichten, die Diskussionen sind jetzt zwar wieder da, damit muss man wahrscheinlich ein Stück weit einfach leben in Stuttgart, dass das einfach immer der Fall ist, sobald dann eben sportlich es weniger erfolgreich läuft. Aber klar ist natürlich auch, Walter muss jetzt, sag ich mal ganz blöd gesagt, liefern, weil du hattest jetzt, wie gesagt, in den vergangenen Wochen halt zu viele Punktverluste. Das darfst du dir dann über einen längeren Zeitraum nicht erlauben, weil sonst wird es tatsächlich gefährlich. Dann sind nämlich genau, du hast jetzt mehrmals angesprochen, zweite Liga, die Teams punkten nicht konstant. Im Moment gehören wir da absolut dazu, weil wir nämlich relativ wenig gepunktet haben in den vergangenen Wochen. Während Bielefeld, gerade da vorne, muss natürlich auch abwarten, wie es bei denen weitergeht, ob die das über eine ganze Saison durchhalten können. Wir hatten das in der letzten Zweitligasaison, in der wir aufgestiegen sind, ähnlich. Da waren Braunschweig und Union auch lange Zeit oben mit dabei und sind dann am Ende so ein bisschen weggebrochen. Das sind alles Dinge, die kannst du jetzt noch nicht sagen. Für eine Trainerdiskussion ist es für mich A noch zu früh. Also bietet sich im Moment einfach nicht an, weil ich sehe jetzt keine Mannschaft auf dem Platz, die da irgendwie gegen den Trainer arbeitet oder die sich da völlig gehen lassen würde, was du in den vergangenen Jahren beim VfB auch öfters mal erlebt hast, sondern die im Moment einfach A, vorne ihre Chancen nicht verwerten und zweitens, ja, im Moment einfach, da fehlt so ein bisschen dieser Tick, um einfach die Spiele zu gewinnen. Das muss zeitnah, muss sich ändern und dann, wie du auch schon gesagt hast, Mislintat Hitzesberger schätzt sich auf keinen Fall so ein, dass sie sich von Walter trennen werden, weil ja, sie haben sich bewusst für ihn entschieden im Sommer, für seine Idee und ich glaube nicht, dass sie davon abrücken werden, was jetzt auch nicht richtig wäre. Trotzdem, um es mal ganz kurz abzukürzen am Ende, du musst jetzt gerade gegen den KSC musst du gewinnen, meiner Meinung nach, weil sonst greifen diese ganzen Mechanismen, die wir eigentlich nicht haben wollten in dieser Saison, weil dann kommt so eine Unruhe auf. Das will ich mir dann eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen müssen, weil das dann halt nochmal so eine ganz, ganz andere Bedeutung hat, das Spiel, wo dann tatsächlich auch in Fankreisen, sag ich mal, die Reaktion entsprechend ausfallen wird, wenn du da jetzt noch on the top nach den letzten Wochen da womöglich verlieren solltest, dann will ich nicht in Walters oder Hitzelsbergers Haut stecken, der gestern ja auch ganz schön bedient aussah auf der Tribüne, verständlicherweise. Aber wie gesagt, du musst diesen Weg jetzt einfach weitergehen. Und wie du auch richtig gesagt hast, nur wir sind jetzt im Moment tabellarisch, sage ich mal, noch einigermaßen im Soll. Und es ist tatsächlich so, wenn du in der Rückrunde dann eine Siegesserie starten solltest, dann kommst du da immer wieder nochmal ran. Und dementsprechend Trainerdiskussion für mich zu früh.
Vielleicht noch, um einmal auf dich einzugehen. Also du musst eben zwei Dinge miteinander vereinen. Das eine sind die kurzfristigen Ziele und das ist eindeutig und klar formuliert auch der Aufstieg. Und das andere ist eben die Spielidee und die Art und Weise, wie man als Verein, wie man als VfB Stuttgart eben agieren möchte und nicht nur in dieser Saison, sondern auch vielleicht darüber hinaus. Und wenn du dich als Verein konkret für einen Trainer und für eine Idee entscheidest, dann finde ich es nur konsequent und auch richtig, daran festzuhalten. Ich bin der Meinung, dass man, und das ging mir nicht nur in der Bundesliga-Saison so unter Hannes Wolf, als sie dann große Schwierigkeiten hatten, das ging mir zum Teil auch in der Zweitligasaison so, dass ich unter Wolf und dann auch später unter Korkut nicht immer wusste, wofür die Mannschaft eigentlich genau stehen soll. Jetzt unter Walter ist mir das eigentlich relativ klar. Und das finde ich im Grunde auch was auch für den Verein spricht, dass da wirklich versucht wird, an einer grundsätzlichen Spielidee festzuhalten. Die Frage ist dann eben, inwieweit setzt es die Mannschaft um. Ich bin da auch weit entfernt davon zu sagen, dass ein Trainer einfach, sage ich mal, die Schuld auf die Mannschaft schieben kann und sagen so, ich habe der Mannschaft was vorgegeben, sie haben es nicht umgesetzt. Nee, so einfach geht es nicht. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Trainer und das funktioniert nur zusammen. Ich meine, in der Winterpause hast du dann ja vielleicht noch die Möglichkeit, auf der einen oder anderen Position dir vielleicht nochmal einen Spieler zu holen oder zu verpflichten, der noch besser vielleicht zu der Spielidee passt. Und da glaube ich schon, dass da der VfB da dass der VfB gut daran täte, daran festzuhalten. Weil wenn du wirklich langfristig denkst, kannst du nicht jetzt schon wieder den Trainer wechseln.
Wie gesagt, du musst halt diesen Balanceakt schaffen. Das ist die große Schwierigkeit zwischen dem Wunsch nach einer nachhaltigen Entwicklung und eben dieser Zielsetzung Aufstieg. Weil das ist, sag ich mal, sind zwei Punkte, die sich vielleicht an manchen Stellen dann auseinanderbewegen. Weil, sag ich mal, zu einer nachhaltigen Entwicklung gehören vielleicht halt auch mal Rückschläge dazu, die du dir aber halt in dieser Anzahl jetzt von den vergangenen Wochen nicht leisten kannst, wenn du aufsteigen willst.
Aber deswegen haben wir ja noch die Zeit bis zum Winter.
Genau, ja, wie gesagt, das wollte ich vielleicht noch gerade ergänzen. Da ist es vielleicht so ein Stück weit einfacher, wenn du sowas in der Bundesliga versuchst zu etablieren, weil da bist du nicht gefordert, sag mal, jedes Spiel gefühlt gewinnen zu müssen, weil der Anspruch musst du eigentlich als VfB in der zweiten Liga, mit Ausnahme vielleicht vom HSV oder Bielefeld, eigentlich immer haben, zumindest die Spiele gewinnen zu wollen. Und dann hast du die Thematik, du hast viele junge Spieler in der Mannschaft, du hast natürlich auch erfahrene Spieler, die aber teilweise über ihren Zenit gefühlt hinaus sind, so ein bisschen wie Gomez oder Castro. Also ich fand es gestern immer etwas ironisch. Der Kommentator auf Sky hat dann, glaube ich, bei gefühlt jeder Ballberührung von Castro oder Gomez, wenn die zwei zu sehen waren, oder Bartstuber, immer darauf verwiesen, wie oft die jeweiligen Spieler in der Bundesliga schon gespielt hatten, wie viele Meisterschaften, wie viele Champions League-Titel. Genau. War etwas, dachte ich dann immer so bei mir, ja gut, das hilft dir halt jetzt in Osnabrück nicht weiter, wenn sie es nicht auf den Platz bekommen. Wenn du über 400 Bundesligaspiele hast, schön und gut, aber es zählt halt in dem Moment und davon kannst du dir dann wenig kaufen. Und wie gesagt, diesen Balanceakt, dann hast du erfahrene Spieler, du hast junge Spieler wie ein Gonzales, der halt einfach noch Leistungsschwankungen drin hat, oder auch ein Mangala, der jetzt in den vergangenen Wochen sehr gute Auftritte hatte, jetzt wieder einen ganz schwachen. Und das ist natürlich auch für den Trainer eine riesen Herausforderung. Du hast jetzt zum ersten Mal in der Saison so eine Phase, wo du die Mannschaft nicht immer wieder komplett umstellen musst. Hat jetzt in Osnabrück keinen positiven Effekt gehabt, muss man zugeben, aber du hast einfach viele, viele Felder, die gerade vielleicht auch Schwierigkeiten mit sich bringen. Und im Moment bringt Walter die nicht so ganz in Einklang, weil gewisse Schwierigkeiten da sind. Und das ist seine Herausforderung und der muss er sich stellen. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das gelingen wird. Ich hoffe es auch schwer. Weil, wie gesagt, es wäre traurig, wenn wir wieder vor der Situation stehen würden, wie in den vergangenen Jahren, wieder ein Trainerwechsel. Dann hast du ja, wenn du das weiterdenkst, die ganze Problematik, die sich dem anschließt. Der Kader ist ja eigentlich auf Walters Ausrichtung gemünzt. Also du hast kaum Flügelspieler im Kader, du hast viele ballsichere, passsichere Spieler. Dann kommen wieder die ganzen Themen der vergangenen Jahre auf. Dann hast du wieder möglicherweise einen neuen Trainer, der mit dem Kader nicht zurechtkommt. Will ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich hoffe einfach, dass das Trainerteam und die sportliche Leitung, dass die aus dieser, sage ich mal, in Anführungszeichen aktuell sportlichen Krise, wenn man es ganz überhaupt sagen will, dass die daraus jetzt einfach hervorgehen und bis zur Winterpause so ein bisschen die Kurve kriegen, um die Grundlage zu legen, dass du deine Rückrunde einer der ersten beiden Plätze belegst am Ende.
Ich vielleicht noch ergänzend dazu, ich glaube, dass auch was das Thema Trainer angeht, der HSV ein warnendes Beispiel sein kann, weil nochmal die Parallele Titz-Walter, die finde ich nicht zu weit hergeholt. In Hamburg hat man sich dazu entschieden, nicht mit Titz weiterzumachen und hatte dann auch einen kurzfristigen positiven Effekt. Also unter Wolf wurden dann auch die ersten Spiele knapp, zwar nur, aber die wurden gewonnen. Da ist es wieder der Spagat Spielidee und Ergebnisse. Trotzdem, was war das Ergebnis aus HSV-Sicht, auch wenn es der unnötigste Nichtaufstieg der Geschichte ist, vermutlich. Letzten Endes hat der Wechsel von Titz zu Wolf nicht dazu geführt, dass der HSV aufgestiegen ist. Jetzt würde ein Wechsel von Walter zu Markus Gisdol, keine Ahnung, dazu führen, dass der VfB aufsteht. Das sind alles so Eventualitäten, die weißt du nicht, die kannst du nicht beeinflussen. Und deswegen, ja. Ich sehe es ähnlich wie du. Lass mal den Walter jetzt mal machen.
Okay, dann haben wir jetzt relativ lang schon über den VfB gesprochen. Dann zum Abschluss würde ich noch mal gerne eure Tipps im Derby wissen. Noah, fang doch du mal an.
2-1.
Jens?
Ich bin ja versucht, ich habe letzte Woche mit meinem Tipp für Osnabrück lag ich komplett falsch. Da hätte ich einen ganz anderen Auftritt erwartet. Gegen den KSC in 2 Wochen wird es, glaube ich, schwierig. Aber ich habe die Hoffnung, dass Mannschaft und Trainer einfach in der ganzen Blase, die vor dem Spiel aufgehen wird, die Bedeutung dann mit aufsaugen und das vielleicht so ein kleiner Wendepunkt sein kann wie vor knapp 2,5 Jahren. Und dass du das Ding 3-1, sage ich jetzt mal, gewinnst am Ende.
Ich tippe auf ein 1-0. Mit bisschen Spannung, wie man es schon gewohnt ist. Auch wenn ich glaube, dass sie spielerisch eher souverän ist, aber dann den Ball auch nicht ins Tor bekommen. So, dann danke dir, Noah, dass du dich, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ihm könnt ihr auf Twitter folgen unter @placino. Ansonsten findet ihr uns wie gewohnt bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, bei meinsportpodcast.de, allen Social Media Kanälen unter Facebook, Twitter, Instagram unter Brustring Talk. Ja, überall, wo ihr quasi Podcasts findet, natürlich auch im Podcatcher eurer Wahl. Wenn ihr auch für die nächsten Male Fragen oder Themenwünsche habt, gerne uns auf Social Media schreiben, versuchen wir dann alle unterzubekommen. Und dann hören wir uns auch bald wieder, hoffentlich mit einem Sieg im Derby und auch noch vielen weiteren Punkten diese Saison. Dann nochmal danke an euch beide und tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Vielen Dank. Ciao.